Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo, ich freue mich auch, hier zu sein bei euch in Berlin.
Anlässlich dieses Geburtstags gibt es ein neues Programm, ein neues Album und Ihre Autobiografie. Erstmal, wie fühlt sich diese 60 an für Sie?
Nicht überraschend. Ich habe mich ja schon lange darauf vorbereitet. Und man wird ja, obwohl die Zahl mich plötzlich dann am 4. Juli klick, dann macht es klick und es wird 60 statt 59. Aber es ist eben nur eine Zahl. Ich habe mich an das Gefühl, älter zu werden, schon behutsam, langsam und sorgfältig gewöhnt. Das heißt, es passiert ja nicht über Nacht. Und ich denke, es ist eine interessante Phase im Leben, zurückzuschauen und eigentlich sich zu wundern, meine Güte, was ist alles passiert? In der Retrospektive fühlt es sich eigentlich noch viel massiver an, als in dem Moment, in dem man es erlebt hat, alles. Es ist wirklich ein Berg und ich habe das, wenn ich im Buch mal so durchblätter, bin ich auch schon selbst etwas überwältigt. Aber ich denke, dass ich eigentlich also wirklich ein sehr glücklicher Mensch bin, der den Tag genießt. Und wie ich auch im Buch schreibe, es ist eigentlich jeder Tag ein Geburtstag. Es ist eine wunderbare Angelegenheit, auch so diese Vogelperspektive zu haben, denn man findet dort etwas Ruhe und Stille und Relaxedheit und kann sich eigentlich mit kleinen Konflikten ganz gut auseinandersetzen. Es kann mich eigentlich sehr wenig umhauen im Moment.
Die Zeitreisende zwischen gestern und morgen, Ihre gerade erschienene Autobiografie, aber Sie haben schon mal vor 30 Jahren eine geschrieben. Wie viel haben Sie von dieser ersten Autobiografie übernommen?
Die erste Autobiografie war eigentlich ein Witz, muss ich Ihnen sagen. Es war 1992 hier in Berlin. Ich saß in meiner Wohnung oben in Charlottenburg. Da bin ich übrigens gestern noch mal vorbeigefahren, weil ich konnte mich nicht an den Straßennamen erinnern. Und meine Freundin Gitti, die auch in dem Buch vorkommt, die sagte, Mensch, die war damals meine Taxifahrerin. Die hatte wahnsinnige Lebensgeschichte, aus dem Osten geflüchtet und so weiter. Und sie sagt, Mensch, das war doch die Guericke-Straße, weißt du nicht mehr. Und sie hat mich gestern dort vorbeigefahren und wir haben uns das Haus angeschaut. Sagt sie, ja genau, da war das. Da habe ich diese erste Biografie geschrieben. Da habe ich gelebt während des Blauen Engels hier an der Erde des Westens. Ja, das war also der Henschel Verlag, der ostdeutsche Verlag, fragte mich damals nach dem Blauen Engel eine Biografie zu schreiben. Ich dachte, Mensch, ihr seid ja verrückt, ich bin nur 30 Jahre alt. Ja. Nein, machen Sie mal. Und es stimmt, ich hatte ja schon ganz viel erlebt. Die Jahre von 20 bis 30 waren ja eigentlich wie 40 Jahre im Zeitraffer. Abgelebt, ganz schnell hoch, runter, rechts, links, oben, unten, drüber. Es war der absolute Hammer gewesen, diese 10 Jahre. Naja, dann war ich also gerade schwanger mit meinem ersten Kind Max und hatte eigentlich kurz auch so eine Gedenkpause. Und ich dachte, gut, ich setze mich an die Schreibmaschine. Tipp, tipp, tipp mit Tippex. Noch 1992. Tick, ja, genau. Klack, klack, klack. Und dachte, ich mach mal was zum Spaß. Ja, ich war rebellisch, aufsässig, verrückt, Freidenker. Und ich sag bloß kein Ghostschreiber, sondern ich mach das selbst und ich schreibe es genauso, wie ich es haben möchte. Und wir nennen das Buch Unzensiert, weil ihr auch nicht reingehen werdet. Ja, hier mal editieren, aber that's it. Und dann habe ich mich, wir haben doch einen Editor, was müssen wir doch drüber lesen? Nur Grammatik oder Rechtschreibfehler, sonst gar nichts. Ja, und das war damals eigentlich wie ein Witz geschrieben, aber es war gar nicht so schlecht, denn ich hatte eine so präzise Erinnerung an die Ereignisse im Detail. Ich habe ja immer schon sehr grafisch auch gedacht und viele Metaphern benutzt. Also meine Sprache war wild, aber wirklich interessant. Und dieses Buch hat sich dann ein paar Mal 1000 Mal vielleicht verkauft, keine Ahnung wie viel, aber dann hat der Henschel Verlag ja schon pleite gemacht. Ostdeutscher Verlag war ja furchtbar die Zeit nach der Wiedervereinigung. Alle haben zugemacht, wenige Jahre später. Und dieses Buch landete in der Kiste und irgendeiner Umzugskiste zwischen Paris und London und dann New York und irgendwo im Keller auf dem Landhaus und so und so. Und ich habe es jahrzehntelang nicht angeschaut. Und als mich dann Gräf Unzer fragte, noch eine Autobiografie zum 60. zu schreiben, dachte ich, oh Gott, ja, nee, das kann ich ja. Sie sagen, ja, Sie haben doch schon eine alte, ja, die habe ich schon jahrelang nicht gelesen. Und dann habe ich sie hervorgekramt und habe mich furchtbar amüsiert, wirklich laut losgelacht, teilweise über einige Passagen. Aber auch war ich gefesselt über die präzise Erinnerung der früheren Jahre. Und ich dachte, dass ich bestimmte Passagen unbedingt wieder benutzen wollte, denn die waren so grafisch und hervorragend erinnert. Das ist mir heute gar diese Erinnerung fast abhanden gekommen. Insofern habe ich das sehr begrüßt, dass es doch noch diese junge Ute gab. Und ich wollte dann als ältere Ute diese junge Ute nochmal in einer Zeitfalte reflektieren und auch kommentieren, auf mich selbst zurückschauen. Und ich fand das eigentlich eine ganz amüsante Variante in dem Buch.
Und als Sie jetzt dieses neue Buch begonnen haben zu schreiben, war Ihnen da klar, wie persönlich und wie privat es werden würde?
Nein. Ich dachte zunächst mal, das will ich gar nicht machen. Ich dachte, macht ihr doch einen schönen Bildband über mich und so weiter. Es ist doch so schöne, wunderbare Dinge sind passiert. Dokumentiert das. Nein, nein, wir wollen, Sie sollen das bitte selbst schreiben. Und auch hier wieder die Frage eines Ghostschreibers war nicht auf dem Tisch, denn meine Sprache ist schon etwas besonders, weil sie aus drei verschiedenen Sprachen eigentlich inspiriert ist. Ja, also ich habe teilweise englische Metaphern im Kopf, englischsprachige und auch französische. Und ich denke, das ist so eine Multideutsch, was ich eigentlich spreche und auch schreibe. Und ich schreibe ja auch gerne Liedtexte. Das ganze Buch ist eigentlich wie ein Lied geschrieben. Und deshalb antworte ich jetzt auf Ihre Frage. Wenn ich ein Lied schreibe, geht es an die Substanz. Es geht an das Herz. Es geht in mein Leben hinein. Es ist so eine Authentizität dabei und eine Uneitelkeit, die ich unbedingt ganz klar auf den Tisch legen möchte und in das Buch hinein projizieren möchte. Es ist wie ein Reißverschluss, den ich öffne. Das habe ich immer so beim Schauspielern gedacht. Ja? Ich mache den Reißverschluss auf und es ist ein Stück Rostfleisch, was auf dem Tisch liegt und erzählt von Leben. Und wenn das nicht etwas blutet und wenn man nicht das Herz pulsieren sieht unter dem Brustkorb, dann ist das für mich kein interessantes Buch. Solche Bücher möchte ich lesen. Ja, also ich möchte keine Enzyklopädie irgendeines Schauspielers lesen, sondern ich möchte wissen, was ist das für ein Mensch? Ja, und so ist das dann auch geworden. Es war mir nicht ganz klar von Anfang an, denn zunächst einmal es ist ja auch eine Dimension ist das Persönliche, ja, aber es gibt so viele andere Dimensionen von Zeitgeschichte und unglaublichen Erzählungen aus den verschiedenen Städten der Welt, Metropolen der Welt, Umbrüchen, zeitlichen Umbrüchen der Welt. Aber eine Perspektive ist dann auch diese etwas kosmische, sehr persönliche Perspektive.
Mhm. Sie sind in Münster geboren, hatten Ballettunterricht, Klavierunterricht. Von welchem Moment an wussten Sie eigentlich für sich ganz persönlich, dass Sie diesen Weg auch beruflich gehen wollen?
Ich wusste das eigentlich definitiv gar nicht. Aber ganz klar war, dass ich ein Außenseiter war, dass ich in diese relativ dunkle, konservative, katholische, bürgerliche, moralistische Stadt nicht reinpasste und Familie nicht reinpasste. Umgebung nicht reinpasste. Ich wollte immer schon ausbrechen.
Die Pippi Langstrumpf in Münster.
Genau so. Und die habe ich natürlich auch gelesen damals und fand ihre Sommersprossen köstlich und ihre Frechheit. Und sie war so ein Tomboy. Und so habe ich mich eigentlich, ich habe auch Fußball gespielt in kurzer Lederhose und habe mich gerne dreckig gemacht. Und da gibt es so süße Fotos aus der Kindheit. Meine Mutter sagte immer, du bist ja ein Dreckspatz, ja. Aber gleichzeitig mochte ich auch die kleinen schwarzen Lackschuhe und all das, ja. Ich wollte eigentlich nur frei sein und irgendwie war da eine Flamme in mir, die sollte nicht immer so gedämpft werden.
Dann haben Sie Tanz studiert in Köln, sind dann nach...
Ja, als Kind schon war ich schon Tänzerin, also ja. Habe nicht Tänzerin, Ballettstunden und dann Jazzstunden, Steppstunden, alles was dazugehört, schon als Kind und als Teenager. Das war also meine Leidenschaft, der Ballettsaal mit allen möglichen Ballett-Tanzdisziplinen, aber dann auch das Schauspiel schon als Jugendliche, schon noch als Schülerin habe ich dann Jugendstücke gespielt am Theater Münster, Stadttheater und dann getanzt auch und dann habe ich den Gesang entdeckt, so als Teenager. War natürlich schon vorher inspiriert von Musik und all dem der zeitgenössischen, der guten Musik der 70er Jahre, R&B und die gute Soul-Musik dieser Zeit. Mein großer Bruder hat mich da immer gut mit erzogen, mit seinem Musikgeschmack. Und dann aber auch habe ich entdeckt im Langspielplattenregal meines Vaters die guten Jazzplatten. Ja. Von Ella Fitzgerald zu Sarah Vaughan und Nina Simone, Diana Washington, Etta James und dann Duke Ellington und all das, die guten klassischen Jazzgeschichten. Und die haben mir sehr gut gefallen. Ja. Und ich wusste, ach, da steckt was drin, da steckt ein Geheimnis drin. Und ich konnte das noch nicht genau definieren. Und auch die Stimme war natürlich völlig ungeübt. Ich habe ja nicht im Gospel-Choir gesungen. Ich bin ja nicht aufgewachsen in den Gospelkirchen, wo sich diese wunderschönen Jazzstimmen eigentlich bilden, sondern in der Kirche, da habe ich ungern mitgesungen. Da habe ich eher Atemanfälle bekommen. Ja. Und ihr habt das dann zu Hause am Plattenspieler immer mitgesungen und gelernt und geliebt und dann irgendwann in einer Jazzband gesungen und im Jazzchor. Und dann habe ich natürlich auch Klavier gespielt, aber nicht noch keinen Jazz damals, gar nicht, sondern so Sonatinen, was man so lernt. Ne? Mhm. Und ja, irgendwann hat sich das so, alle Strömungen kamen irgendwann zusammen. Ich merkte, da gibt es viele Möglichkeiten, sich auszudrücken und alle diese Möglichkeiten liebe ich und dann auch die Sprache. Aber das habe ich erst entdeckt in der Schauspielschule, wie schön es ist, zu sprechen und Gefühl auszudrücken in Worten.
Max-Reinhardt-Seminar in Wien und dann kam irgendwann Peter Weck ins Spiel.
Ja, obwohl der war zwar Intendant des Theaters an der Wien, als ich noch dann Schülerin am Reinhardt-Seminar war. Und ich wurde dann aufgefordert, wie gesagt, die Audition für Cats zu machen. Aber dann war er eigentlich nur also der amtierende Intendant, der aber auch künstlerisch nicht involviert war. Das war das Team aus London, Royal Shakespeare Company, Trevor Nunn, Gillian Lynn, Choreografin. Das war das Original-London-Team. Das war ja die dritte Produktion erst weltweit. Es gab, also war in London kreiert. Es ging dann an den Broadway. Und dann die dritte Produktion war schon Cats in Wien. Die erste deutschsprachige Produktion.
1984 dann ging es nach West-Berlin.
Ja, das war ein wichtiges Jahr. Ja.
Eine ganz prägende Zeit auch für Sie.
Ganz wichtig. Ich kam nach Berlin und da war so eine alternative Realität. Natürlich diese Stadt getrennt, war auch sehr, sehr traurig. Aber gleichzeitig war West-Berlin ja eine Künstlerkommunität, eine Zusammenarbeit von allen möglichen alternativen Künstlern. Auch die Kleinkunst hier, die Theater, Peter Stein, das Theater des Westens.
Helmut Baumann,
unglaublich, den habe ich ja so sehr geliebt und er war ja der Protagonist gewesen des Musical-Theaters hier in der Pionier in Deutschland und Westdeutschland. Und wir waren also, haben intensiv gelebt, ja, sie haben getanzt die ganze Nacht durch in den Discos und haben Theater gespielt und in die Puppen hineingeschlafen und es war unser Leben, wir waren Paradiesvögel alle. Aber diese Realität West-Berlin hat mich als junge Deutsche aufgerüttelt. Ja, ich habe zum ersten Mal gemerkt, Mensch, da ist so viel. Das bedeutet eine Riesenaufgabe, junge hier im Kalten Krieg zu leben, in diesem Berlin und mit der Vergangenheit umzugehen. Ich habe mich wirklich gezwungen, ganz viele Bücher zu lesen über das Holocaust, über die Kriegszeiten, die Immigrantenschicksale. Ich wollte wirklich mit Haut und Haar nochmal wirklich erfassen, was hier in unserem Land passiert ist. Und ich war sehr wütend darüber, dass mir das nicht nahegelegt worden ist, wirklich gefühlsmäßig nahegelegt worden ist, dass ich nicht zur Trauer aufgerufen wurde durch die Schule, durch das Elternhaus, durch die Welt, in der ich lebte, vorher in Westdeutschland.
Sie haben das auch als Aufwachen bezeichnet.
Es war ein Aufwachen in Berlin und mir fielen sozusagen die Schuppen von den Augen und dieser Nebel hat sich etwas gelichtet und ich sah klarer, aber was ich klar sah, war sehr schmerzvoll. Ich wollte in diesen Schmerz hineinstechen und diese Trauer fühlen und diese Wut und das war meine Flamme auch künstlerisch dann, mich zu definieren und sozusagen auch dann habe ich angefangen, diese Weimarer Lieder zu entdecken und diese Schicksal von Kurt Weill zu erzählen. Ich habe meinen ersten Kurt Weill-Abend geschrieben und selbst recherchiert und die Narration entworfen und dann entlang also seines Schicksals, seines Lebensweges, seine Geschichte erzählt in Musik und Text und dieses Schicksal dieses jüdischen Komponisten wollte ich den Leuten meiner Generation mitteilen. Ich war so erfüllt von diesen Lebenswegen und wollte das, habe es mir dann zur Aufgabe gemacht. Und das ist dann Gott sei Dank irgendwie diese erste Platte, diese Langspielplatte da in Stuttgart aufgenommen im Werkstatttheater. Die kam irgendwie in die Hände der Decca in London, der Universal Music. Und zu dem Zeitpunkt, das war 1986, wollte die Decca diese Serie lancieren, entartete Musik, also die Musik, die von den Nazis denunziert und pressed, unterdrückt worden ist. Mhm. Und ja, da war ich dann der Protagonist dieser Serie in London. Und das ging über 10, 12 Langspielplatten, dann später CDs hinweg und hat sich weltweit riesig verkauft und wirklich auch lanciert, diese Wiedergeburt von Kabarett weltweit.
Und diese Zeit in den 80ern nochmal in Berlin, da haben Sie, glaube ich, zuerst in der Schlangenbaderstraße gelebt, in Wilmersdorf.
Ja.
In den berühmten Häusern.
Ja, über der Autobahn. Dieses Raumschiff habe ich es genannt. Ja, da habe ich dann fast ein Jahr gewohnt, fand es aber auch nicht so schön. Also es ist ja heute noch sehr besiedelt da, aber das war halt schon ein seltsamer Kasten. Und dann bin ich umgezogen in die Bleibtreustraße.
Auch in eine Künstler-WG?
Ja, in eine Künstler-WG mit vielen, vielen Tänzern. Und das war ganz toll. Ich hatte eine ganz kleine Bude, also ein Zimmerchen wirklich nur mit Bett und Bücherregal und Toilette. Aber das hat nichts, also keine Küche drin und so. Aber wir haben dann gemeinsam gekocht in der Küche vorne weg im Gebäude. Und das war eine sehr schöne Zeit und natürlich sehr nah am Theater des Westens dran.
1987 ging es dann nach Paris und Hemingway schreibt ja so schön in seinem Buch Fiesta, wenn man als junger Mensch Paris in seinem Herzen erlebt oder auch in Realität erlebt, dann trägt man es ein Leben lang in sich, diese Stadt.
Das war auf jeden Fall eine Stadt meines Herzens, das stimmt. Eine Stadt, die so ästhetisch war und so viel Geschichte trägt. Also wir sind ja hier gerade gewandelt durch die RBB Lobby und durch diese Gänge. Das hat ja auch eine unheimliche Geschichte. Mir gruselt es auch immer. Ich kriege Gänsehaut hier in diesem alten Gebäude aus dem Kalten Krieg. Das ist ja wirklich eine dunklere Geschichte, aber auch eine schöne Geschichte und melancholische Geschichte. Aber Paris ist natürlich ein Museum, eine Schmuckschatulle. Und ja, da habe ich natürlich dann auch diesen Film gedreht, damals Marie Antoinette in der Conciergerie da am Louvre und in diesen Chateaus außerhalb von Paris und einfach diese Stadt erlebt, im Théâtre Mogador durch die Straßen gewandelt, an der Seine entlang, die Brücken und die Bouquinistes an der Seine und ach, das war schon. Und vor allen Dingen zu dieser Zeit war ja das Chanson, das französische Chanson noch so ganz aktiv und auch geschützt ja von internationalen Einflüssen. Damals gab es noch die Quota da am Radio, das also wirklich 80% muss französische Musik sein und nur 20% aus Amerika. Und da war, also ich habe sie alle gesehen auf den Bühnen, Serge Gainsbourg, Claude Nougaro, die Barbara, ach wunderbar. Und das war schon eine unglaubliche kulturelle Inspiration. Ja, die ist nach wie vor in meinem Herzen. Und ich war ja dann in den 90er Jahren, habe ich dort noch mal ein paar Jahre gelebt. Aber die 80er Jahre waren ein großes Stück Geschichte in meinem Leben.
Und in den 90er Jahren, da hatten Sie ja dann schon Ihre ersten zwei Kinder. Ne? Sie waren ja schon Mutter.
Ja. Dort habe ich dann Kinder. Die zwei Kinder bekommen, hier in Paris. Richtig. 1994 und 96.
Und das war sicherlich natürlich auch so ein Balanceakt. Also als Künstlerin spät ins Bett gehen, als Mutter früh aufstehen. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, schwierig.
Macht man sich hinterher immer. Ja.
Das erste Kind war der große Schock. Also einfach was passierte körperlich. Mein Körper wusste gar nicht, was mit ihm los war, meine Güte. So viel. Das war das erste Kind war der Schock. Und dann wurde der Schock immer kleiner. Bei dem vierten Kind dachte ich, okay, alles klar, ich weiß ja. Und der Körper dachte sich auch, okay, Muscle Memory, das kriegen wir nochmal hin, ganz easy. Aber das erste Kind überhaupt, der Schlafentzug. Aber das war natürlich, es war ein Schock, aber auch ein wunderbarer Schock. Also ich war ja bereit, ein Kind zu bekommen. Ich wusste, also meine Uhr tickte, als ich 30 war. Und ich war es leid, so dieses berühmte Leben so zu führen und von Show zu Show und die Presse und Druck und Media und was reden sie über dich und all das und immer du im Mittelpunkt deines Lebens. Ich dachte, jetzt habe ich aber die Nase voll von mir selbst in meinem Leben und ich war bereit, Platz zu machen, mich aus dem Zentrum herauszunehmen und alles zu geben, dem neuen Zentrum, dem Kind. Mhm. Ich hatte diese Generosität, ich war bereit dazu und wollte.
Aber dennoch blieben ja die Anforderungen, weil alles andere ist ja trotzdem so geblieben, auch wenn Ihre Einschätzung zu sich selbst sich verändert hat.
Ja.
Aber es, Sie waren ja ein Weltstar.
Ja, genau. Ich habe in Paris gelebt und dann hatte ich ja bis zum Schluss der Schwangerschaft noch diesen Film von Robert Altman gedreht, Prêt-à-porter. Und dann bekam ich das Kind und habe dann kurz mal ein bisschen Pause gemacht. Aber dann ging es gleich wieder weiter mit den Musikaufnahmen. Decca London war an der Tür, klopf, klopf, klopf. Nächste Platte, ja. 7 Todsünden, die Berliner Kabarettlieder, die dann recherchiert worden sind und zweisprachig aufgenommen wurden. Und in London wieder und mit Kleinkind, mit Baby nach London, dort aufgenommen, einige Wochen. Und dann ging es gleich in den Theatern weiter.
Aber ich meine, das ist ja wirklich ein Leben auf der Überholspur. Das ist Power, Power, Power.
Ja, ja.
Woher haben Sie da in dieser Zeit die Energie genommen? Wer hat Sie da möglicherweise auch gestützt, emotional?
Ich denke, mein Mann hat mich gestützt, also vor allen Dingen, was die Familie, also die Schuldgefühle, was das anbeging, nicht bei den Kindern zu sein, aber ich habe ja keine Show gespielt, also ich war dann zeitweise eben, wie eine berufstätige Mutter ist, nicht beim Kind, aber das Kind war ja immer mit uns. Mein Mann ist mitgereist nach London, wo auch immer ich gespielt habe, in den Staaten Konzerte, das Kind war immer mit uns und er passte auf das Kind auf, hinter der Bühne oft, ich habe dann also noch in der Garderobe das Kind geküsst und umarmt und dann bin ich schnell auf die Bühne und dann wieder zurück in die Garderobe und das war immer das Allerschönste, von der Bühne wegzurennen, direkt in die Garderobe rein und das Kind abzuknutschen. Ja, das war also mein Heaven, mein Himmel. Ich habe es geliebt, das Kind immer dabei zu haben. Das war so dieser Pol von Leben und Ruhe und Zuneigung und hat mich wirklich sehr, sehr erfüllt, die Kinder auch auf Tour mitzuhaben. Ansonsten, wenn man jung ist, kann man da durch, ja. Und ich habe immer gefühlt, je mehr, das schreibe ich auch in dem Buch, je mehr Energie ich ausgebe und je stärker diese Flamme brennt, desto mehr hast du in dir.
Jetzt sind wir schon mitten in den 90ern. Ich wollte trotzdem noch mal kurz den Sprung zurück in die 80er in Paris, denn da gab es ja das legendäre Telefonat mit Marlene Dietrich. Ausgelöst durch einen Brief, den Sie an sie geschrieben haben.
Ja, das ist in der Tat so gewesen und das ist auch meine Show Rendezvous mit Marlene, basierend auf diesem Telefonat. Daraus habe ich dann dramatisch ein Theater-Event kreiert. Es war also in dem Buch beschreibe ich das alles so poetisch. Wenn ich so drüber rede, dann, es macht natürlich auch Spaß, drüber zu reden, aber alle diese Kapitel sind so poetisch geschrieben in dem Buch, dass sich eines so magisch irgendwie aus dem anderen entwickelt. Da steckt so eine interessante Spur in diesem Buch, wie sich so kosmisch eigentlich ein Moment aus dem, ein Jahr, das nächste wieder mit sich bringt, aber ohne Vorausplanung, ja, einfach auf der Basis von manchmal Magie und kosmischen Zufällen oder auch dann Inspiration. Also es war das Jahr 1987 und ich spielte die Sally Bowles in Cabaret im Theater Mogador, war ein riesen Erfolg, eine absolut grafische, schockierende Produktion, Regie bei Jérôme Savary. Die Franzosen waren erfroren in den Sitzen, war das plötzlich eine Nazi-Propaganda Sitzung in diesem, das ist natürlich Kabarett, die Nazis kommen und zerstören den Kit Kat Club hier in Berlin 1933 und er hat es so drastisch in Szene gesetzt, dass der Franzose musste in seine eigenen Wunden der Geschichte hineinstechen und sich damit auseinandersetzen als Kollaborateure mit den Nazis. Und also es war in aller Munde, die Zeitungen waren voll und ich bekam den Molière-Preis, den Theaterpreis als erste Deutsche überhaupt und ich glaube auch heute bis als einzige Deutsche. Aber das Wichtigste ist, es ging durch Le Monde und La Libération und den französischen Feuilleton und den Marlene Dietrich las. Denn sie saß allein vereinsamt in ihrer Wohnung Avenue Montaigne. Sie hatte das Haus für über 10 Jahre nicht verlassen. Aber sie hatte den Fernseher an, das Radio und las die Tageszeitungen. Und sie hatte von mir gehört. Und man schrieb die neue Marlene über mich. Und ich dachte, oh Gott, diese wunderbare alte Dame, diese Legende, die dort sitzt. Wie beleidigend ist das, so eine Anfängerin die neue Marlene zu nennen. Und ich schrieb ihr einen Brief und entschuldigte mich für die Vergleiche. ganz bescheiden und demütig und wollte aber trotzdem ihr danken für die vielen Inspirationen, die sie Generationen von Frauen doch gegeben hatte mit ihrer Chuzpe und ihrer Intelligenz, ihrer Emanzipation. Einen Monat später bekam ich einen Telefonanruf im Hotel. Also der Rezeptionist gibt mir diesen Message-Zettel und sagt, Madame Lempert, da ist ein Anruf von Frau Marlene Dietrich. Und ich dachte immer nur, ach, so ein Quatsch, macht sich wieder einer einen Scherz mit mir. Er sagt, gehen Sie auf Ihr Zimmer. Sie ruft nochmal an in 10 Minuten. Und dann gehe ich aufs Zimmer und das Telefon klingelt. Und da war sie. Und über diesen Anruf spreche ich in dem Buch und erzähle, also ich habe in diesen 3 Stunden wirklich einen Hauch von ihrer Seele mitbekommen, von ihrem Geist, von ihrer Melancholie. Sie war sehr bitter, sehr traurig und sie wollte mit mir sprechen, um auch Deutsch mit mir zu sprechen. Sie wollte mich anrufen als junge Deutsche. Sie hatte so ein Faible dafür, eine Schwäche für, sie hat sich ja auch mit Hildegard Knef damals sehr angefreundet, für die deutsche Frau, ja. Und sie war so gern deutsch, ja. Alles in ihr war eigentlich deutsch, so ihre Klarheit, ihre preußische Disziplin, ihre Bildung, der Stolz auf die Kultur, Rilke, sie rezitierte Rilke am Telefon und sie hatte so philosophische Gedanken und natürlich auch ihre Geistesfreiheit und alles war eigentlich diese ganze deutsche Kultur, die sie auch so stolz war, lebte in ihr, in Wort und Tat und auch in Ästhetik.
1992 ist sie gestorben, haben Sie gerade kurz erwähnt. Das war der Moment, als sie mit dem Blauen Engel hier in Berlin auf der Bühne stand.
Ja, das ist ja auch was Kosmisches, ne?
Ja.
Dass ich dann in dem Moment die Lola war, 64 Jahre später, aber auch 28 Jahre alt, genau wie Marlene 28 Jahre alt war damals, als sie in den Uferstudios hier in Berlin den Blauen Engel gedreht hatte. Ja, und das war eine verteufelte Produktion. Hier in Berlin weiß man das nur zu gut. Und sie starb 10 Tage vor unserer Premiere. Mitten in den Proben, da starb die Marlene, als ob sie so ein Zeichen setzen wollte. Seltsame Zeit. Und dann kam die Premiere und Zadek hatte sich ja schon lange aus dem Staub gemacht vor der Premiere. Der war in die Toskana 2 Wochen vorher abgehauen, geflüchtet. Mhm. Und wir waren dann auf uns gestellt und mussten die Show durchziehen. Und ich bekam den Lob dafür.
Ja, also man muss natürlich für diejenigen, die sich die nicht mehr daran erinnern können, denn
die Blackberries, die schwarzen Beeren.
Floppte total. Ne? Das war,
ja, eigentlich nicht, weil es war immer ausverkauft. Ja. Also ein Flop ist ja ein leeres Theater. Aber es war ein Riesenverriss in der Presse.
Mhm. Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht damals zu dieser Zeit?
Ja, das beschreibe ich sehr intensiv in dem Buch. Ja. Mhm. Es ist schwierig, eigentlich drüber zu reden. Es ist eine komplizierte Zeit gewesen, aber wie immer habe ich das Glas halb voll gesehen. Wir hatten ein tolles Ensemble. Martin Wuttke, Heino Ferch, Eva Mattes, Uli Wildgrub.
The best of eigentlich.
Max Rabe. Mhm. Wir waren eine Familie. Wir haben uns geliebt, unterstützt. Die haben immer gesagt, ach Ute, nimm dir das bloß nicht zu Herzen. Die schreiben, was die wollen. Das bist nicht du, das ist irgendetwas anderes, Kosmisches, was hier drin sitzt. Ja, der Teufel sitzt hier drin irgendwie. Und die haben mich unterstützt. Wir haben gelacht, geliebt, getanzt, gesungen, gespielt. Ja, wir waren doch Schauspieler. Ich bin doch kein Politiker, der jetzt sein Kanzleramt verliert. Natürlich musste ich aussetzen wegen der Stimme. Kurze Zeit. Ich habe gemalt, die Malerei entdeckt und habe da in meiner Loft hier an der Guericke Straße Riesenölbilder gemalt, war völlig überwältigt von diesem neuen Medium-Malerei. Das war in der, wo ich dann 3 Wochen still sein musste wegen Stimmbandknoten. Trotzdem war ich glücklich. Ich kann nicht sagen, dass ich ein unglücklicher Mensch war. Ich habe den Tag immer geliebt, als ob jeder Tag mein Geburtstag wäre und auch als ob jeder Tag irgendwie mein letzter Tag wäre. Schreibe ich auch in dem Buch über meinen seltsamen Existenzialismus in mir drin, dass ich kaum an das Morgen denke, immer nur eigentlich an den Moment und an das Heute. Und das war eben die Öffnung dann auch, dass ich auch von meinem Menschenleben eigentlich erzählen wollte, ja, wie von Dingen, die mich dann wirklich umgehauen haben. Und das waren nicht irgendwelche schlechten Kritiken oder komische Katastrophenproduktionen wie der Blaue Engel. Dinge, die mich wirklich umgehauen haben, das sind dann Dinge, die ich dann beschrieben habe. Also einmal natürlich, als mein Kind so furchtbar eine Kopfverletzung hatte und ich dachte, mein Leben geht unter und ich kann nicht weitermachen. Und das waren die größten Schmerzen. Und dann auch Liebesgeschichten, die dann plötzlich zu Hassgeschichten wurden. So eine traurige Umdrehung im Leben, wo man einfach das Vertrauen verliert und einfach nicht mehr an die Liebe glaubt.
Wird die Haut bei Ihnen dünner oder dicker im Alter?
Weder noch. Es ist also wirklich ein innerer Prozess, der stattfindet, der gar nichts mit der Haut. Die Haut wird natürlich älter und trägt die vielen schönen Falten des Lebens und die vielen schönen Momente des Lebens. Ja, es ist eine filigrane Struktur an Lebenserfahrung. Aber das Innere wird, glaube ich, größer.
Harter Panzer, weiches Herz. Würden Sie das selbst auch so für sich beschreiben?
In dem Sinne, dass ich Durchhaltevermögen habe und immer versuche, die Herausforderungen zu meistern. Das Wichtigste ist, dass ich wirklich für das Richtige kämpfe. Hm. Und dazu brauche ich den Panzer. Und als Frau braucht man den nach wie vor.
Die Zeitreisende, ein wirklich ganz wunderbares Buch. Ute Lemper, danke, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie. Es hat Spaß gemacht.
Ich danke Ihnen auch. Danke für die Vorstellung. Und ich hoffe, die Menschen genießen es.